Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Das ist der erste Podcast für deutsche Geschichte und Gegenwart mit muslimischer Perspektive. Jede unserer Geschichten über Menschen, Orte und Ereignisse führt zu einem neuen Blick und ermöglicht so eine gemeinsame Erinnerungskultur. Begleitet uns auf unserer Spurensuche. Eure Spurensucher sind heute Taner Yüksel
und Michael Pfaff.
Das Projekt Muslimische Spuren in deutscher Heimat wird gefördert vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Das ist auch für mich heute eine Überraschungssendung. Und deshalb spreche ich dich gleich an, Michael. Wo wollen wir denn heute hingehen?
Ja, wie du ja weißt, bin ich halber Schwabe und deshalb verzeihst du mir vielleicht den Lokalpatriotismus, denn es gab vor 800 bis 900 Jahren mal Schwaben, die tatsächlich römisch-deutsche Kaiser waren. Das war die Dynastie der Staufer. Und die Stammburg, die Burg Hohenstaufen, ist in der Nähe von Göppingen, also in der Nähe von Stuttgart auch. Die kenne ich schon seit meiner Jugend und die Staufer haben eben auch eine ganz interessante Geschichte in Bezug auf den Islam. Die Person, um die es heute gehen soll, ist Friedrich II. Von Staufen. Ja, der war Kaiser von dem Deutsch-Römischen Reich, aber auch König von Sizilien, König von Jerusalem, König von Deutschland. Also hatte ganz viele Titel, hat einen Großteil seines Lebens außerhalb von Deutschland verbracht. Deshalb habe ich mir erst Gedanken gemacht, passt das zu unserem Podcast? Wir wollten uns ja immer um das Gebiet des heutigen Deutschland kümmern. Aber ich denke, wir dürfen diesen Schwaben, der in Süditalien größtenteils gelebt hat, doch auch als Deutschen verstehen. Und auch die Zeiten, wo er in Deutschland war, hat er eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt. Dazu werde ich vielleicht später noch was sagen, wie er das Orientbild vielleicht auch beeinflusst hat.
Ja, also dein Lokalpatriotismus sei dir gegönnt, ne, und zugestanden. Aber bedeutend ist ja auch, dass du uns heute in der Zeit sehr zurückentführst.
Genau, es geht wieder mal zurück ins Mittelalter, um das Jahr 1200 herum. Ne? Also wir gehen 800 Jahre zurück ungefähr, haben die Situation, dass Friedrich II. Von Staufen geboren wird, 1194. Der Friedrich hatte zwei berühmte Großväter. Das eine war Friedrich Barbarossa, Friedrich I. von Staufen, der von 1155 bis 1190 Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches war, der ein sagenumwobener Kaiser ist. Ne? Manche glauben ja, er sitzt im Kiffhäuser, er ist entrückt in den Berg, schläft im Kiffhäuser und wird irgendwann mal wiederkommen und Deutschland erretten.
Oh ja, diese Entrückungstheorie gibt es ja in den unterschiedlichsten Varianten, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Es gibt auch mehrere, die entrückt sind, ne? Karl der Große, auch Friedrich II. Und auch im Orient. Für uns vielleicht nur am Rande, also Friedrich Barbarossa, was seinen Bezug zum Islam angeht, also stand er ja in diplomatischen Beziehungen, er war ja ein Zeitgenosse von Salah ad-Din, ja, dem berühmten Gegenspieler der Kreuzfahrer im Heiligen Land. Es soll sogar einen Schriftwechsel gegeben haben, der ist ein bisschen umstritten, ob er authentisch war oder nicht. Also er soll, bevor er selber in den Kreuzzug gezogen ist, 1190, soll er 3 Jahre vorher einen Brief geschickt haben an Salah ad-Din, mit dem Angebot, vielleicht den Sohn von Salah ad-Din und die Tochter von Barbarossa miteinander zu verheiraten und deshalb die beiden Reiche auszusöhnen. Ein anderes Zitat aus dem Brief ist, dass er Salah ad-Din anbietet, warum sollen sich unsere Heere schlagen? Lass uns doch beide als echte Ritter im direkten Wettstreit kämpfen. Wer von uns beiden gewinnt, gewinnt den ganzen Krieg.
Also du redest jetzt von Friedrich Barbarossa, ne?
Friedrich Barbarossa, ne? Also ja. Das sind so, also er scheint eben keine Haltung zu haben, die grundsätzlich islamfeindlich ist. Ne? Ihm geht es nur um Jerusalem und den Zugang zu den heiligen Städten. Ne? Jerusalem war ja vor dem Kreuzzug Barbarossas erobert worden von Salah ad-Din und das wollte er rückgängig machen und deshalb ist er ja dann in den Krieg gezogen, auf dem er leider verstorben ist. Das ist also der eine Großvater. Der andere Großvater ist in Deutschland nicht so bekannt. Das ist Roger II., der König von Sizilien. Wobei damals das Königreich Sizilien auch ganz Süditalien, also so die untere Hälfte des Stiefels, umfasst hat. Roger II. War einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters. Er galt zu seiner Zeit als reichster Herrscher. Das Besondere bei ihm war die Normannen, also er gehört zu den Normannen, die Ende des 11. Jahrhunderts die Muslime vertrieben haben aus Sizilien. Wobei vertrieben haben nicht ganz richtig ist, weil sie haben die Herrschaft über Sizilien übernommen. Sizilien, das vorher um die 200 Jahre unter muslimischer Herrschaft stand, eine Parallele zu Andalusien aufweist, also ein sehr tolerantes, liberales Reich. Die Normannen haben eben nicht die Muslime praktisch ausgewiesen, vertrieben, verfolgt, sondern haben die religiöse Toleranz der Muslime übernommen, haben Juden, Christen, Muslime zusammenleben lassen in ihrem Reich. Sie hatten drei Amtssprachen. Sie hatten Lateinisch, Griechisch, Byzantinisch und Arabisch als Amtssprache. Es war eine richtige Blütezeit Siziliens. Deshalb auch ja reichster Herrscher Europas. Beeindruckende Paläste, Bauten. Diese Zeit geht so bis 1189, wo der letzte normannische König stirbt. Und kurz darauf, also nach dem Tod des letzten Normannen, kommt der Thron Siziliens durch Heirat an Friedrichs Vater. Als er dann stirbt, wird Friedrich II. Mit 4 Jahren König von Sizilien. Als Vierjähriger kann er natürlich nicht viel verrichten. Also Sizilien gerät unter so eine Art Militärdiktatur von Generälen seines Vaters, die aber mehr aus persönlichem Machtinteresse und Profitgier da die Regierung an sich reißen und versuchen zu profitieren. Er selber wird erstmal unter Vormundschaft gestellt des Papstes, 10 Jahre lang, wird so aus diesen Wirren, ne, des Nachfolgestreiks erstmal herausgezogen, wächst erst in Neapel auf, dann kommt er nach Sizilien. Dort interessiert sich aber die Militärdiktatur nicht so sehr für den König, aber es gelingt ihm dann doch vorsichtig, die Herrschaft Siziliens wieder an sich zu binden. Und mit 17 zieht er dann nach Deutschland, ne, um zu beanspruchen, dass er ja auch der Enkel Barbarossas und auch der deutsche König ist. Dort war es in der Zwischenzeit, nachdem sein Vater gestorben war, auch zu Streitigkeiten gekommen, wer jetzt der Nachfolger des Kaisers werden sollte. Da gab es die Welfen, ne, die das beansprucht haben. Das war Otto IV., der deutscher Kaiser werden wollte, also erst König und dann Kaiser. Und mit dem musste er sich erstmal auseinandersetzen. Interessant ist, dass der 17-Jährige ohne Heer dort hochzieht, sondern mit einer kleinen Delegation und sehr geschickt diplomatisch Allianzen bildet mit anderen Fürsten, sehr freigebig, großzügig ist, unheimlich Eindruck macht mit seinen Umgangsformen, mit seiner Bildung. Also Walter von der Vogelweide, der berühmte mittelalterliche Sänger, schreibt Lieder über ihn und preist ihn. So wird er tatsächlich erst 2012 zum deutschen König gekrönt. Dann gibt es aber noch eine Schlacht mit dem Welfen Otto, die wird dann 2014 endgültig entschieden.
Also
Deshalb
du meinst 1212, nicht 2012.
1214 und 1212, genau.
Ja.
Und 1215 lässt er sich dann nochmal krönen, und zwar im Dom zu Aachen. Warum in Aachen? Weil sich da Karl der Große auch hat krönen lassen. Ja, er setzt sich also auf den Thron von Karl dem Großen und beansprucht auch das Erbe von Karl dem Großen, ne, dass er jetzt auch der Kaiser vom Römisch-Deutschen Reich werden will. Und das gelingt ihm dann auch 1220, als er dann auf dem Rückweg nach Sizilien, nachdem er also Deutschland praktisch unter seine Kontrolle gebracht hat, geht er wieder zurück nach Sizilien und auf dem Weg praktisch wird er in Rom zum Kaiser gekrönt. Was macht er jetzt in Sizilien? In Sizilien war eben inzwischen die Anarchie ausgebrochen. Also diese Toleranz, die unter den Normannen geherrscht hat, war dann eben in der Zeit als der Militärdiktatur und auch ja, von so einer zunehmenden Migration. Also es sind sehr viele Christen aus Norditalien eingewandert in Sizilien. Und es gab immer mehr Spannungen. 1208 gab es dann schließlich ja Pogrome gegen Muslime, die wurden verfolgt und bekämpft, getötet, sodass sich einzelne muslimische Gruppen in die Berge zurückgezogen haben. Die haben dann den Spitznamen Bergsarazenen bekommen, hatten inzwischen sogar eine Teilautonomie, ne, haben eigene Münzen gedruckt und so ähnliches. Zwischen diesen teilautonomen muslimischen Provinzen und dem Rest Sizilien gab es immer wieder Konflikte und deshalb das Erste, was Friedrich machen musste, als er nach Sizilien zurückkam, war Ordnung in das Chaos zu bringen. Er fängt aber nicht an, damit gleich kriegerisch loszuschlagen, sondern das Erste, was er tut, ersetzt praktisch die alte Ordnung, also die normannischen Gesetze wieder ein. Ne? Also veröffentlicht ein Gesetz oder er beruft sich auf die alten Gesetze der Normannen, auf die Zeit seines Großvaters, diese großartige Zeit, und stellt die alten Gesetze wieder her und enteignet oder also macht rückgängig alles, was seit 1198 bis 1220, also in 31 Jahren passiert ist. Also in dem Dokument heißt es dort, alle erworbenen, erschlichenen, ergaunerten und eroberten Privilegien, Landgewinn oder Besitz wird zurückgenommen zugunsten der Krone. Also er gibt es nicht den alten Besitzern, sondern er bekommt es.
Oh ja.
Nicht unclever.
Ja.
Ja, also er entmachtet die ganze Mafia, die da in den 31 Jahren entstanden sind. Er stellt Recht und Ordnung wieder her. 1221 finde ich ganz spannend, ein Dekret, was er in Messina verfasst, wo er auch klarstellt, dass dieses Recht und Ordnung sich, und da zitiere ich mal, also nicht nur auf die uns untertänigen Christen, sondern auch auf die Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften erstreckt, damit, wenn jeder durch den väterlichen Schutz des Kaisers verteidigt wird, sowohl die Angriffe missgünstiger vermieden werden, als auch die Ruhe des erwünschten Friedens gesichert wird. Also für die damalige Zeit ein unheimlich toleranter Ansatz,
Absolut.
ja, der Schutz aller Untertanen ohne Ansehen ihrer Religion. Das hilft aber nicht. Er muss trotzdem mit dem Aufstand der Berg-Sarazenen umgehen, bekämpft die. Also es gibt auch Schlachten. Seine Lösung dieses Konfliktes ist dann, als er braucht fast 2 Jahre, bis er diese Aufstände niederschlägt. Seine Lösung ist dann die Umsiedlung, die Zwangsumsiedlung. Also er siedelt ungefähr 20.000 dieser Berg-Muslime um nach Apulien in die Stadt Lucera. Lucera war eine römische Stadt, die inzwischen brachgefallen war, und da hat er die Muslime angesiedelt und in den Ländereien drumherum. Zum einen hat er quasi die muslimische Vorherrschaft in Sizilien beendet. Das war die Version gegenüber dem Papst, dass er gesagt hat, ich habe das jetzt erledigt, ich habe die Muslime vertrieben. Was nicht ganz stimmt, weil es ging nur um die Muslime, die in den Bergen verschanzt waren. Die, die in den Städten waren, sind geblieben. Also die, die sich vorher arrangiert hatten und nicht aufständisch waren, die sind in Sizilien geblieben. Es gab auch in den Dependancen in Malta und Gozo gab es große muslimische Bevölkerungsgruppen. Also in Malta war über ein Drittel muslimisch, ne, auf der Nachbarinsel 50% muslimisch, und in Sizilien waren es auch noch große Mengen von Muslimen und auch muslimische Beamte und also auch im Staat durchaus wichtige Persönlichkeiten waren Muslime, aber eben diese Aufständischen, die wurden umgesiedelt. Er hat sie eben nicht getötet, er hat sie nicht vertrieben nach Afrika, sondern er hat in seinem Gebiet angesiedelt. Was hat er im Gegenzug gemacht? Sie haben von ihm, wenn sie bereit waren umzusiedeln, haben sie einen garantierten Schutz bekommen. Also sie waren dann vom Kaiser garantiert geschützt. Sie haben eine innere Autonomie bekommen, das heißt absolute Religionsfreiheit, eine eigene Rechtsprechung in Lucera. Es gab Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, also ihnen wurde Land zugeteilt, Tiere. Es wurde ihnen das Marktrecht gegeben. Es wurde ein großes Handwerk aufgebaut, also die ganzen Talente, die die Sarazenen hatten, also zum Beispiel Damaszener Stahl zu verarbeiten, Katapulte zu bauen, griechisches Feuer. Also es war auch eine bedeutende Waffenschmiede dann, dieses Lucera. Es gab große Einheiten von Bogenschützen und Soldaten, die dann für Friedrich gekämpft haben.
Also aus Lucera, denen, die da umgesiedelt wurden.
Genau, also die waren dann halt sehr loyal. Die haben gemerkt, eigentlich ist es ein Segen, weil in Sizilien waren wir verfolgt und waren wir ständiger Bedrohung ausgesetzt. Jetzt können wir endlich in Frieden unserer Arbeit nachgehen, unsere Religion verwirklichen, so leben, wie wir wollen.
Ja, also so
Und
wie du das erzählst, klingt das ja auch eher wie eine Belohnung als wie eine Bestrafung.
ja, also
Ja, kann man so sehen, sagst du. Okay.
zumindest haben die Muslime das später so empfunden. Am Anfang nicht. Am Anfang war
Na
es eine
klar.
Vertreibung. Aber als sie gemerkt haben, dass der es ja ernst meint mit diesem Schutz, und dass sie tatsächlich frei sind und zu Wohlstand gelangen können, und wurden sie mit die loyalsten Untertanen von ihm. Für ihn war das auch strategisch ein ganz cleverer Zug, weil er in Auseinandersetzung mit dem Papst stand. Also der Papst stand ihm sehr kritisch gegenüber. Und wenn man jetzt die Muslime praktisch in Süditalien ansiedelt, muss also ein feindliches Heer, das nach Sizilien will, erstmal an den Muslimen vorbei. Das war also wie so ein Bollwerk gegen feindliche Truppen, die Sizilien bedrohen könnten. Also auch das war ein Vorteil. Es gab natürlich auch eine Ungleichbehandlung, und da hat er sich bedient. Ich weiß nicht genau, wie bewusst oder unbewusst es war. Er hat eigentlich genau das gemacht, was die Araber mit den Christen gemacht haben, hat er jetzt umgesetzt mit den Muslimen. Und zwar haben die Muslimen eine Kopfsteuer bezahlt, die hieß Gesia. Auf Arabisch hieß es Jizya. Klingt ähnlich, ist auch genau dasselbe. Also für die freie Religionsausübung haben die pro Kopf eine bestimmte Steuer zahlen müssen. Zusätzlich gab es natürlich Steuern für das Land, was ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Das hieß Terradium, das ist jetzt aus dem Lateinischen. Aber es gab ja auch eben die zusätzliche Steuer Kharaj im arabischen oder muslimischen Raum. Also zwei verschiedene Steuern, die Angehörige anderer Religionen zahlen mussten. Und dadurch haben sie sich aber Schutz des Kaisers erkauft. Das wird ja oft kritisiert im muslimischen Kulturraum, dass eben Juden und Christen solche Steuern zahlen mussten. Genau dasselbe ist auch unter einem deutsch-römischen Kaiser passiert. Auch da gab es eine Kopfsteuer
Ja,
für.
also offenbar, aber wenn man die Namensgebung sich anguckt, offenbar abgeguckt.
Offenbar
Jetzt
abgeguckt.
nicht im negativen Sinne von wegen, selber keine Idee gehabt, deshalb abgekupfert, sondern tatsächlich übernommen. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie unser Gespräch jetzt weitergeht, weil das ist ja möglicherweise nicht der einzige Berührungspunkt, den Friedrich II. Mit Muslimen, dem Islam, mit den Ideen, die aus dem Orient ausstrahlten, gehabt haben mag, ne?
Also er hat sich zunehmend eben auch mit den Muslimen auseinandergesetzt. Er war sehr wissbegierig, hat mehrere Sprachen gesprochen, also nicht nur Latein, nicht nur Deutsch, auch die Umgangssprache Siziliens, ne, das sogenannte Vulgare, die Sprachen, also eigentlich alle Sprachen seiner Untertanen. Eine systematische Ausbildung hat er als Kind nicht bekommen, also als er noch unter der Vormundschaft des Papstes stand, war es mehr so eine ritterliche Ausbildung und eben sehr christliche Ausbildung. Er soll aber schon früh, er war ja als Kind in Neapel, soll er da durch die Gassen gegangen sein und da vieles aufgeschnappt haben. Und als er dann in Palermo war, das ja damals auch viele Muslime in der Stadt hatte, soll er schon eben Arabisch und Ähnliches auf der Straße aufgeschnappt haben. Aber anfangs nicht systematisch. Erst als er König ist, holt er sich Gelehrte an den Hof, teilweise aus Andalusien, teilweise aus dem Orient und lernt begierig also alles, was er lernen kann. Es gibt auch einen berühmten Schriftwechsel, wo er eben an muslimische Gelehrte einen Brief schreibt mit verschiedenen Fragen, also wo er eben muslimische Gelehrte über Aristoteles befragt, über den Sufismus, über Mohammed. Also er setzt sich aktiv mit dieser Kultur auseinander. Er wird auch durch Heirat, kurze Zeit später, 1225, wird er König von Jerusalem, na, weil seine Ehefrau eben diesen Herrschaftstitel mitbringt. Wird zwar kurz darauf exkommuniziert vom Papst, dem das alles nicht so passt, was er da macht. Er hatte damals bei seiner Krönung zum Kaiser versprochen, in den Kreuzzug zu ziehen. Und der Papst hat gesagt, ja, du machst das ja eh nie, also deshalb schmeiße ich dich jetzt raus. Aber 1228, nachdem er jetzt doch König von Jerusalem ist, unternimmt er einen Kreuzzug. Spannend finde ich, dass da große Gruppenteile auch aus den Sarazenen von Nuceira bestehen. Also er zieht mit Muslimen ins Heilige Land. Ne? Das Zweite, was erstaunlich ist, es gibt überhaupt keinen Kampf auf diesem Kreuzzug. Also ein völlig unblutiger Kreuzzug, sondern er trifft sich mit dem Sultan Al-Kamil, das war der Neffe von Salahaddin, der inzwischen Sultan war. Und die beiden verhandeln jetzt einen Frieden, verhandeln den Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem und ähnliches, kommen also ohne Blutvergießen zu einem für beide Seiten guten Verhältnis, ne? Weil man da wirklich gelöst hat, dass eben die Muslime die Kontrolle über den Felsendom haben, die Christen Zugänge zu ihren heiligen Stellen, die Juden zu ihren. Also eine gute Regelung, ne? Der Papst ist ein bisschen beleidigt oder auch der Bischof von Jerusalem schreibt einen Beschwerdebrief an den Papst und beschwert sich, dass da noch nicht mal 20 Muslime gestorben sind. Also was ist das denn für ein Krieg? Aber das Problem war gelöst. Er war auch unheimlich inspiriert. Also er hatte dort auch Kontakt zu arabischen Gelehrten. Ja, er hat viel mit dem Al-Kamil diskutiert, aber eben auch mit Gelehrten vom Hofe Al-Kamils. Er hat in Jerusalem übernachtet. Da gibt es auch so eine kleine nette Geschichte. Also die Muslime haben aus Rücksichtnahme auf den christlichen Kaiser in der Zeit, während er in der Stadt war, keinen Gebetsruf verrichtet. Ja, also man hat keinen Gebetsruf gehört. Und am nächsten Morgen, nachdem er dort übernachtet hatte, soll er gesagt haben, warum habe ich denn gar keinen Gebetsruf gehört? Ich bin doch extra deswegen hierher gekommen, um die Atmosphäre der Stadt zu genießen. Ne? Also bitte lass doch wieder die Muezzine rufen. Ne? Also auch so von der Haltung von ihm schon sehr erstaunliche Sätze.
Ja, es ist wirklich alles erstaunlich, wobei man sich dann fragt, wie viel davon ist Erzählung, wie viel davon ist Wahrheit, weiß man natürlich immer nicht so genau, aber man möchte es gerne glauben, dass es so gewesen ist, weil das ja schon wirklich sehr vorbildlich klingt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir immer von dem dunklen Mittelalter sprechen, dass wir irgendwo um 500 bis 1500 ansiedeln, aber dann sehen, mitten im Mittelalter gibt's dann sozusagen so einen Umgang miteinander zwischen zwei Herrschern, die ja bedeutend für ihre Zeit sind. Und ja, 250 Jahre später, als dann die Muslime in Andalusien vertrieben werden, haben wir eine ganz andere Situation. Das heißt, Zeit entwickelt sich nicht immer in Richtung humanen Umgang und friedliches Zusammenleben, sondern es gibt punktuell dann auch einen Fortschritt, der sich nicht fortführt, sondern auch wieder sich zurückentwickelt. Also das finde ich so erstaunlich, gerade an dieser Geschichte. Aber ich will dich nicht unterbrechen, sondern wollte einfach nur sagen, dass ich das sehr bemerkenswert finde.
Ja, da kann ich auch gleich einhaken, weil ich finde auch erstaunlich, wie wenig diese Geschichte im kollektiven Bewusstsein bei uns in Deutschland ist.
Auch bei Muslimen, wenig.
Auch bei Muslimen, ne? Also viele reden von dieser Blütezeit in Andalusien, ne? Diesen toleranten...
Zu Recht.
Ja, völlig zu Recht.
Ja.
Aber das Gleiche ist in Sizilien passiert, unter einem deutschen Kaiser. Ne? Also hätten wir Deutschen eigentlich viel mehr Grund, mal nach Sizilien zu gucken und nicht nach Andalusien. Auch was den Wissenstransfer vom Orient nach Europa anging, war Friedrich und Sizilien wichtig. Ja. Also eben seine Auseinandersetzung mit Aristoteles, dass er mit arabischen Gelehrten korrespondiert hat über Fragen, über philosophische Fragen zu Aristoteles, dass da Schriften von Arabisch dann auf Lateinisch übersetzt wurden und so den Europäern erst zugänglich, ne? Nachdem ein paar Jahre vorher der Papst Aristoteles verboten hatte. Mhm. Also die standen ja auf dem katholischen Index. Ne? Also der Papst verbietet dieses neumodische, heidnische Philosophentum und Friedrich arbeitet aktiv dran. Er gründet in Neapel 1224 die Universität. Der arbeitet aktiv am Wissenstransfer, war nicht unwichtig. Also da kann man noch viel mehr rausziehen aus dem Thema, was da sein Einfluss war. Er war natürlich tolerant nach den Maßstäben seiner Zeit.
Klar.
Mhm. Also er war ein absoluter Herrscher. Also das ist vielleicht auch sowas von der Dynamik der damaligen Reiche, ne? Also es gab im römisch-deutschen Reich ja eben dieses Südreich und das Nordreich, also südlich der Alpen und nördlich der Alpen. Nördlich der Alpen, ganz nach deutscher Tradition seines Großvaters Friedrich, war der Kaiser eher auf Konsens angewiesen, ne? Das heißt, er musste immer einen Konsens zwischen vielen Fürstentümern erreichen, musste Kompromisse machen, Privilegien abgeben, ausgleichend wirken. In Sizilien hat er sich als absolutistischer Kaiser präsentiert. Alle Macht nur dem König. Und er war unbarmherzig mit jedem, der ihm in den Weg gekommen ist. Er hat ja eben die alte Mafia enteignet. Er hat Leute umbringen lassen. Er hat auch jetzt für die Kirche, ne, er hat auch christliche Heretiker sehr stark bekämpfen lassen. Also wer vom Christentum abgefallen ist oder so abweichlerische Lehren, die es damals ja gab, ne, unterschiedlichste Formen, wurden auch unter Friedrich radikal und gewaltsam unterdrückt. Also diese Seite gibt es auch. Ne? Aber wer untertan war, ne, wer sich ihm gefügt hat, der hat seinen Schutz erhalten. Und nach dem Kreuzzug, er kommt zurück und hat auch viel von den Arabern gelernt. Also was er da im Heiligen Land gesehen hat, auch wie das Herrschaftssystem der Sultane funktioniert und dass der Sultan ja viel mächtiger ist wie so ein deutscher König. Das setzt er jetzt um, als er zurückkommt. Es gibt die Konstitution von Melfi, das ist so ein, ja, fast eine Art Verfassung, Grundgesetz, was er jetzt in Sizilien anlegt. Da sind auch interessante Geschichten für unser Thema drin. Also da wird auch festgelegt, die Gesetzgebung, ne, die Zentralmacht, ne, dass der König wichtig ist, dass für bestimmte Rechtsprechung nicht mehr Provinzen oder lokale Fürsten, sondern nur das königliche Gericht zuständig ist. Also es wird alles zentralisiert. Es wird klargestellt, die Pflichten der Untertanen, aber auch der Schutz. Also da findet man dann den Satz zum Beispiel, wir wünschen nicht, dass sie unschuldig verfolgt werden, nur weil sie Juden oder Sarazenen sind. Ne? Ein guter, friedlicher Untertan ist ein guter friedlicher Untertan. Und da interessiert mich dein Glaube. Ne? Das ist die Haltung von Friedrich.
Ja.
Ganz lustig ist, finde ich, ein Begriff in dieser Konstitution von Melfi, die sogenannte Invokation. Invokation heißt einfach Ausruf des Namens Friedrich.
Oh.
Also wenn jemand meint, er ist unschuldig verfolgt, kann er öffentlich auf dem Marktplatz Friedrich rufen Und das gibt ihm automatisch das Recht, das höchste kaiserliche Gericht anzurufen. Also er muss nicht durch die Instanzen, er muss nicht zum Bürgermeister oder zum lokalen Gericht, weil die ja vielleicht dann für denjenigen sind, der vor Ort ihn da unschuldig verfolgt, sondern er kann die Instanzen überspringen. Durch Invokation, also durch das Ausrufen des Kaisers, kann er zu einem, zum höchsten Gericht gehen und sagen, ich bin unschuldig verfolgt, bitte helft mir.
Also das ist so eine Art Hissen der weißen Flagge, nur mit einem Wort.
Ja, aber auch die Erhöhung des väterlichen Kaisers.
Ja,
Also die Pate,
interessant.
die vor, die alle Untertanen beschützt, muss nur den Namen meines kaiserlichen Vaters ausrufen und er wird mir beistehen.
Ja,
Und das
ich meine,
ist
es ist absolutistisch, es ist zentralistisch, es ist machtbetont auf die eine Person, aber sicherlich muss man alles auch in seiner Zeit beurteilen. Man kann sich ja auch vorstellen, wenn wir heute von Provinz reden, reden wir von was anderem als damals. Und das mag ja auch bedeutet haben, dass auch in den Provinzen fern von, ich sag mal, Bildung, fern von Recht, fern von Gesetz bestimmte Dinge geherrscht haben, die nun wirklich der Bevölkerung keinen Schutz oder keine, ich sag mal, ja, ein vernünftigen Umgang ermöglicht haben. Und in dem Sinne, ja, wie kann ich jetzt die Kurve kriegen, ohne
ja.
großes Lob für ein autoritäres Regime dort auszusprechen, was ich gar nicht möchte. Aber dennoch sieht man,
Aber ich will auch nur
ja.
ausdrücken, also er war natürlich kein Liberaler im modernen Sinne. Also
Logischerweise.
so tolerant und liberal, wie man das heute gerne hätte,
Ja.
war er mit Sicherheit nicht, weil er war ein absoluter Herrscher.
Ja.
Aber er hat immerhin Recht und Ordnung hergestellt.
Ja.
Ja, es gab ein Recht, auf das ich mich berufen kann. Ja, keine staatliche Willkür, keine Anarchie. Es gab eine Ordnung und er ist sehr offen mit Wissen umgegangen.
Ja.
Um den Propheten zu zitieren, suche das Wissen, wenn es in China ist. Also Friedrich war pragmatisch genug zu erkennen, was für ein Potenzial auch eben Muslime, aber auch Juden sind, die
Ja.
in seinem Reich arbeiten und ihren Beitrag leisten. Und das, was er gut fand, hat er übernommen. Na, er war ein großer Falkenjäger. Ne? Also er hat die Falkenjagd von den Arabern gelernt. Vielleicht so ein Bild von ihm. Also wie wirkte das auf die Deutschen? Also er war ungefähr 2 Drittel seines Lebens eben eher im Süden Italiens als in Deutschland. Das mag daran liegen, dass es dort wärmer ist. Es mag aber sicher auch daran liegen, dass dort ein Klima der Wissenschaftler, der Offenheit war. Also dass man da wesentlich mehr lernen konnte, dass mehr Wohlstand war. Seine Annahme von teilweise orientalischen Bräuchen und der Art, wie man Hof hält, wäre in Deutschland vielleicht nicht so angekommen. Er ist aber als der Kaiser war, also es gab noch mal einen längeren Aufenthalt von ihm in Deutschland, das war 1235. Also er hatte in seiner Abwesenheit, als er eben sein sizilianisches Reich geordnet hat, hatte er seinen ältesten Sohn eingesetzt als König von Deutschland und der hat jetzt versucht, gegen ihn zu putschen, sodass es notwendig war, dass er wieder mal nach Deutschland geht und nach dem Rechten sieht. Und wenn man sich anguckt, wie dieser Zug des Kaisers, der über Monate lang auch durch Deutschland von Stadt zu Stadt gezogen ist, na, und überall gezeigt hat, ich bin der Kaiser, ne? Mir habt ihr zu folgen. Na, aber wie dieser Zug aussah, also wenn man da einen Zeitzeugen sprechen lässt, heißt es da, also an der Spitze ritten sarazenische Bogenschützen auf herrlichen Araberpferden und schöne Frauen in verschleierten Sänften, die von Reitkamelen getragen werden. Es folgt der Kaiser mit seinem Hofstaat, dann die Dienerschaft, Falken, Leoparden und Jagdhunde mit ihren Führern, ein Elefant mit Armbrustschützen, du erinnerst dich an die Folge über Karl den Großen.
Ja.
Eine Menagerie fremdartiger Tiere und eine schier endlose Karawane von Packpferden und Maultieren.
Unfassbares Bild.
Unfassbares Bild mitten in unserem Deutschland. Ne? Die ziehen
Ja.
dann durch Augsburg und durch Calw und durch, ne? Also die ziehen durch die deutschen Lande mit einem orientalischen Pracht, mit einer Fremdartigkeit, die einem da begegnet. Ich glaube, das war schon wichtig da. Also er ist ja dann sowas wie so ein Märchenprinz aus dem Orient, der da kommt, ne, und Hof hält und auch da großzügiges Geschenke gibt, großartige Hoftage hält und Ähnliches. Es gibt auch eine kleine Geschichte aus dieser Zeit, wo es mal nicht um die Muslime geht, sondern um die Juden, die ich auch ganz interessant fand. Und zwar, während er in Deutschland ist, also von 1235 bis 37, kommt es in Fulda zu einem Pogrom gegen Juden. Und zwar werden da 30 Juden umgebracht. Warum? Weil man gesagt hat, die hätten ein deutsches Kind geschlachtet. Also das ist ja so ein ganz altes antisemitisches Motiv, dass Juden das Blut von Kindern trinken in ihren Ritualen. Und das wird jetzt hergenommen als Rechtfertigung dieses Pogroms in Fulda. Wie reagiert jetzt Friedrich, als dieser Fall zu ihm kommt? Er lädt jüdische Geistliche aus England, Frankreich, Niederlanden, also er lädt hohe Geistliche des Judentums ein zu sich an den Hof und lässt sie sprechen, ob das was mit dem Judentum zu tun hat. Und die können ihn überzeugen, dass das mit dem Judentum, also dass im Judentum auf keinen Fall Babys umgebracht werden oder Blut rituell benutzt wird oder ähnliches. Also er lässt sich von der Geistlichkeit der Juden überzeugen und spricht dann auf einem Hoftag zu Augsburg, na, 1236, die Juden frei und sagt, Juden machen sowas nicht. Na, also er schützt wieder, wie bei den Muslimen, er schützt die Juden und sagt, das ist ein schlimmes Gerücht, ihr dürft wegen diesem schlimmen Gerücht keinen Juden umbringen. Im Gegenteil, sie stehen unter meinem Schutz. Und er macht dasselbe, was er mit den Muslimen auch wieder gemacht hat. Er verlangt dann eine Sondersteuer für die Juden, damit sie eben unter kaiserlichem Schutz stehen. Also
Interessant.
gleiches Muster, aber eben spannend, dass er sich schon mit so ganz alten antisemitischen Motiven auseinandergesetzt hat. Also dieses antisemitische Motiv mit dem Babyblut und dem Opfern von Babys, das findet sich ja selbst heute wieder.
Ja.
Wir erinnern uns an Pizzagate und an Dinge, die jetzt da bei QAnon und Ähnlichem verbreitet werden, die genau dieses alte Muster wieder aufgreifen.
Sehr erstaunliche Parallele, ja.
Ja, das ist 800 Jahre alt,
Ja.
dieses Urteil. Also in dem Sinne wieder der Pragmatische, der Offene, der sieht, die Juden nützen mir, können mir nützen, da ist ein wahnsinniges Know-how, das möchte ich nutzen, ich stelle sie unter Schutz. Ich lasse mir das auch bezahlen. Aber ich stelle sie unter Schutz. Na? Und das Zweite ist halt interessant und was für ihn vielleicht auch typisch ist, er befragt Gelehrte. Also er fällt nicht einfach ein Urteil, sondern er holt sich Fachwissen. Na? Und das ist halt auch etwas, wo er vielleicht am meisten, also sein Ehrentitel, den ihm seine Anhänger damals gegeben haben, war Stupor Mundi, das Erstaunen der Welt. Und dieses Erstaunliche war eben diese Wissbegier, diese Offenheit dem Wissen gegenüber, der Bereitschaft von anderen zu lernen, eben auch von anderen Kulturen zu lernen, auch altes Wissen, eben Aristoteles, die alten Griechen, na, sich wieder damit zu beschäftigen. Also das finde ich schon sehr spannend und unheimlich modern. Man darf nicht zu sehr ins Schwärmen kommen. Also es gibt natürlich auch Muslime und Nicht-Muslime und es gibt die ihn versuchen, so ein bisschen für sich auch zu vereinnahmen. Die Bewertung von ihm ist natürlich auch ein bisschen umstritten. Also er hatte eben Konflikte mit dem Papst und der Kirche. Na, man hat sein Christentum angezweifelt, hat gesagt, das war ein Heide. Na, also es gab Propaganda gegen ihn. Im Gegensatz gibt es aber auch wieder dann Quellen, die ihn sehr positiv darstellen, eben Stupor Mundi zum Beispiel.
Ja.
Es gibt Ansätze, die behaupten, dass er vielleicht der erste deutsche Muslim war. Also manche gehen so weit, ne, das finden wir auch bei Goethe, das Motiv, ne, dass die Muslime es natürlich am liebsten hätten, wenn er gleich konvertiert gewesen wäre. Na, das hätte er natürlich als deutscher Kaiser nie machen können, weil er war ja nicht nur König von Sizilien, er war ja vor allem ein christlicher Kaiser, der auch Angehöriger eines Mönchsordens war, der auch nie, obwohl er Konflikte mit dem Papst hatte, er hat nie das Papsttum angegriffen. Im Gegenteil, also er war ein Beschützer auch des Christentums. Deshalb konnte er offiziell natürlich nie Muslim sein. Er war den Muslimen sehr nah, er hat mit ihnen diskutiert, sehr offen und auf Augenhöhe. Es gibt eine kleine Geschichte noch so zum Abschluss. Als er gestorben ist, 1250, hat seine Leibgarde und seine Leibgarde waren eben Sarazenen aus Lucera. Ja, also weil er natürlich immer wieder vom Papst angegriffen wurde, hat er seine Bodyguards praktisch nicht unter Christen gesucht, die eventuell vom Papst beeinflusst sind und vielleicht auch einen Mordauftrag ausführen würden. Also seine engsten Soldaten, seine Leibwächter waren Muslime. Den hat er mehr vertraut. Als er stirbt, wird er dann einem Zug überlandt von seiner Leibgarde, also von den Muslimen, von Sizilien bis nach Neapel gebracht, wo er dann beerdigt wurde. Bei der Beerdigung trägt er ein Mönchsgewand und die Insignien des Kaisers, also unter anderem ein Reichsapfel mit Kreuz und ähnliches. Ein paar Jahre später wurde er umgebettet. Und als das Grab geöffnet wurde, hat man entdeckt, dass auf dem Reichsapfel das Kreuz entfernt war, dass er ein sarazenisches Schwert an seiner Seite hat.
Ist das wahr?
Ja,
Ja, okay.
dass er über seiner Mönchskutte einen orientalischen Mantel hatte, auf dem eingestickt auf Arabisch steht: Dies ist ein Geschenk für den Sultan.
Oh.
Also seine Leibgarde scheint ihn tatsächlich beerdigt zu haben, scheint das Grab geschlossen zu haben und scheint ihn nochmal umgekleidet zu haben und nochmal praktisch als Sultan, der über den Religionen steht, deshalb das Kreuz entfernt und da ausgestattet zu haben. Ob das auf seinen Wunsch geschah oder nicht, ob das die Muslime so gemacht haben, sei dahingestellt, ne? Aber das nährt natürlich die Gerüchte, ne, wo manche sagen, ja, er war Moslem. Und andere sagen, nein, aber seine muslimische Leibgarde hat da ihm halt Geschenke noch gegeben, weil sie ihn
Ja,
so geehrt haben. Ne?
also ich glaube, diese Geschichte ist ein guter und schöner Abschluss für diese Folge von Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Also ich habe deine schwäbische Begeisterung für Friedrich II., den Staufer, vernommen. Das konnte man sehr schön raushören, aber ich glaube, es ist auch deutlich genug geworden, dass es ein bedeutender Mann war, jemand, der weit davon entfernt war, andere Menschen und Völker zu dämonisieren, ne, sondern hat eben versucht, alle gleich als seine Untertanen zu sehen und auch ihre Besonderheiten zu berücksichtigen. Aber man muss trotzdem sehen, war eben ein absolutistischer Herrscher. Für uns heute natürlich keine Modelle, aber dennoch wichtig und interessant für unsere Geschichten über muslimische Spuren in deutscher Heimat. Ja, Michael, ich denke, dann war es das für heute, ne?
Ja,
Ja,
ich freue mich
und
auch aufs nächste Mal und ich hoffe, dass ich unsere Hörer motiviert habe, vielleicht noch mehr zu lesen über Friedrich II. Von Staufen. Ja, also es lohnt sich, da noch tiefer einzusteigen in das Thema.
auf jeden Fall. Dann sage ich schönen Dank und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und sage bis bald.
Bis bald.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.